Herr Quarch, aus der Sicht des Philosophen, was veranlasst Menschen eigentlich dazu, sexualisierte Inhalte untersagen zu wollen?
Okay, also da Sie mich nach der Sicht des Philosophen fragen, antworte ich jetzt auch mal mit einem Philosophen, nämlich mit Friedrich Nietzsche. Der würde wahrscheinlich sagen, da ist zum einen der Wille zur Macht im Spiel und zum anderen ein hohes Maß an Lebensfeindlichkeit. Und zwar Lebensfeindlichkeit deswegen, weil Sexualität ist ja natürlich nur die Kraftvermöge, derer das Leben am Leben bleibt. Ja, wir brauchen Sexualität, um lebendig sein zu können. Und man sollte eigentlich meinen, dass Menschen diese Kraft auch schätzen. Ja, zumal gerade solche Leute, die sich dann bei anderer Gelegenheit auch als Sachwalter des ungeborenen Lebens aufspielen. Aber so ist es nun gerade nicht. Ja, diese Menschen, von denen wir da sprechen, die verachten in Wahrheit das Leben. Das Leben ist ihnen irgendwie suspekt. Ja, deswegen wollen sie es maßregeln und zwar Maßregeln nach Maßgabe ihres Willens, ihrer Vorstellung. Und dafür brauchen sie dann eben die Macht. Macht übers Leben, das heißt auch immer Kontrolle über die Menschen und vor allen Dingen auch Kontrolle über Sexualität.
Die Protagonisten des amerikanischen Sexualkonservatismus sagen aber ja schon, dass sie vor allem Kinder und Jugendliche schützen wollen. Und das ist doch auch eigentlich auch was wert, oder?
Also ja, das klingt immer ganz gut, aber man muss sagen, die Feinde des Lebens haben immer ihre Mittel und Wege gefunden, um ihre Machtgelüste zu verschleiern. Und so ist es, glaube ich, auch hier. Meistens muss ja dafür die Religion herhalten. Das ist bei den Republikanern auch nicht viel anders. Und an dem Punkt unterscheiden sie sich auch um keinen Deut von den Mullahs im Iran oder auch anderen rechtsgerichteten Despoten, die sich halt so gerne dann als die Sittenwächter aufspielen. Ja, also mit dem Schutz von Kindern und Jugendlichen, ehrlich gesagt, oder auch mit dem Schutz von Frauen, die dann verschleiert werden müssen, hat das alles überhaupt gar nichts zu tun. Ja, und zumal nicht in einer Welt, muss man ja auch sehen, ja, in der jeder minderjährige Smartphone-Besitzer inzwischen sich mühelos alle möglichen Pornos anschauen kann. Also würde es diesen Sittenwächtern wirklich um Kinder und Jugendliche gehen, dann müssten sie dagegen Front machen. Aber genau das passiert ja gerade nicht.
Das heißt, Sie meinen, dass das eigentliche Übel ganz woanders sitzt, nämlich eher da, wo die Kinder unkontrolliert sexualisierte Inhalte konsumieren können, also vor allem im Netz und in sozialen Medien?
Da steckt tatsächlich ein Problem, aber das hat nun wahrlich überhaupt nichts mit Shakespeare und schon mal gar nicht mit Michelangelo zu tun. Also genauso wenig wie mit tausenden anderen Meisterwerken der europäischen Kultur, die wahrscheinlich dann irgendwann auch bald auf dem Index der Rechtskonservativen landen. Also ich war zum Beispiel jetzt gerade auf meiner Urlaubsreise in Pompeji. Ja, da gibt es keine Villa, die nicht irgendwie ausgemalt gewesen wäre mit nackten Göttern oder anderen erotischen Szenen. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Dabei handelt es sich in keiner Weise um sexualisierte Inhalte oder um Porn, ja, wie dann die US-Touristen vor diesen Bildern witzeln, sondern da geht es um was ganz anderes. Das ist Kunst, erotische Kunst. Und das Dramatische ist in meinen Augen, dass man heute den Unterschied nicht mehr versteht zwischen Pornografie und eben einer erotischen Kunst. Das ist eine echte Katastrophe, denn die erotische Kunst transformiert die Sexualität nun gerade in eine schöpferische, in eine kulturbildende Kraft. Es ist auch kein Zufall, nach meinem Ermessen, ja, dass die kulturellen Blütezeiten der Geschichte immer auch Phasen waren, in denen die Sexualität eben erotisch kultiviert worden ist. Das war in der Antike so, das war im 18. Jahrhundert so und das war wahrscheinlich auch in den 1970er Jahren so.
Das heißt, Sie finden, dass da was verloren gegangen ist. Aber was heißt das denn jetzt im Fall dieses komischen Sexualkonservatismus in den USA? Was sagt das über die Gesellschaft dort aus?
Also für mich ist das ein Symptom eines echten kulturellen Niedergangs, den man in den USA, vor allen Dingen in diesen konservativen Kreisen beobachten muss. Und das ist nicht nur ein Phänomen, was man in Amerika sieht. Ich meine, wir haben ja eben diesen Rechtskonservativismus überall sonst, wir haben den Islamismus, überall eben eine geistige oder ungeistige Haltung, die ganz klar gegen die Kultur ist. Die wollen keine Kultur, sondern die wollen Herrschaft, diese Leute. Die wollen auch keine Lebendigkeit, sondern die wollen Kontrolle. Und gerade deswegen fürchten sie eben diese subversive Kraft der Sexualität und deswegen verteufeln sie auch das Erotische. Ich glaube, diese Menschen hätten am liebsten Gemeinwesen, das wie eine Maschine funktioniert. Also funktionabel, effizient, kontrollierbar, steril, sicher, aber natürlich unterm Strich tot. Und Sexualität, Erotik, Leidenschaft, das hat da alles überhaupt gar keinen Platz. Und die klassische Literatur, um nochmal darauf zurückzukommen, die nur Menschen auch dazu veranlassen könnte, eben gegen diese Sterilität und Lebensfeindlichkeit des rechten Denkens aufzubegehren, die muss dann eben unter den fadenscheinigsten Gründen verboten werden. Also es ist für mich immer die gleiche Geschichte. Die Leute, die sich als Sittenwächter gerieren, die denken am Ende nur an ihre eigene Macht, aber das ist alles nichts anderes als blanke Heuchelei.